verstehe jeden und jede, die momentan etwas überwältigt ist und nicht weiß, wo sie beginnen sollen, wenn sie über KI, generative KIs. Ja. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jahren mit KI, habe auch schon ein Buch geschrieben. Ich arbeite gerade am nächsten Buch, Kreative Intelligenz. Ja. Und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen, weil so viel gerade passiert. Ja, da ist gerade eine kambrische Explosion an Werkzeugen, die gerade zum KI herauskommt. Es ist aber oft viel einfacher, als man denkt.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um technische Entwicklungen, die die Arbeit von selbstständigen Beratern beeinflussen werden. Seien es Mediatoren, Coaches, Trainer oder auch Fachberater im Bereich der Konflikt- und Rechtsberatung. Hier im Podcast haben wir in der kürzeren Vergangenheit schon verschiedentlich dieses Thema aufgegriffen. In der Episode 128 habe ich mit dem Organisationsberater Rolf Balling die Sicht eines Beratungsunternehmers besprochen und die Entwicklungen, wie er sie Anfang der 90er erlebt hat, als er seine Beratungsunternehmung eröffnet hatte. Und kurz davor, Episode 126, habe ich mit dem Technologieexperten und Rechtsanwalt Peter Henze gesprochen, der einen Einblick gegeben hat, wie in eine doch recht konservative Berufsgruppe die Entwicklungen rund um ChatGPT eingeschlagen haben und sie sich schon nach wenigen Monaten kaum noch vorstellen können, ohne diese zu arbeiten. Und das war Anlass, auf die Suche zu gehen nach einem Mann, der schon seit Jahren eine Mission verfolgt aus dem Silicon Valley und für die deutsche Wirtschaftswelt technologische Trends und Entwicklungen aufgreift, sie darstellt und so aufbereitet, möchte ich fast sagen, dass sie in Deutschland Gehör finden und zur Gelingen der digitalen Transformation beitragen. Und schon dieser Begriff ist etwas problematisch und das werde ich direkt mit Dr. Mario Herger besprechen. Hallo Mario.
Hallo Sascha.
Mario, bevor wir zu diesen Entwicklungen kommen, auch zu diesem Begriff der digitalen Transformation, der ja hier in Deutschland ein ständiger Begriff ist und ich aber auch weiß, dass der von dir oder auch aus anderen sozusagen Ländern und Kulturen gar nicht so ein Thema ist, weil das nicht so verstanden wird und das vielleicht auch Teil des Problems ist. Erstmal so zu deinem Werdegang. Du bist aus Österreich und lebst seit Jahrzehnten im Silicon Valley. Wie kommt das?
Ja, ich bin ursprünglich aus Wien, bin geboren, studiert und bin dann 1998 zur SAP nach Waldorf in die Zentrale nach Deutschland gezogen, habe dann 3 Jahre lang in Heidelberg, im schönen Heidelberg gewohnt. Und dann 2001, 2 Wochen nach dem September 11, dem Terroranschlag in New York, bin ich dann in die USA umgezogen, nach Palo Alto in Kalifornien. Das ist etwas südlich von San Francisco im Silicon Valley und war insgesamt 15 Jahre als Softwareentwickler, Softwareentwicklungsleiter und die letzten Jahre als Innovationsstratege bei SAP. Und was ist ein Innovationsstratege? Das ist jemand, der schaut auf neue Technologietrends und versucht herauszufinden, wie beeinflussen die in diesem Fall SAPs Technologiestrategie. Muss dazu wissen, dass ja SAP nicht nur Geschäftsanwendungen baut, sondern auch die darunterliegenden Technologien. Und ich war immer in so technologiegetriebenen Themen. Und dann vor 10 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mache mehr oder weniger das jetzt als Selbstständiger, indem ich eben Bücher schreibe über Technologien und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik, die Städte, auf unsere Jobs und versuche halt auch so ein bisschen das Mindset mit zu vermitteln. Das ist nämlich, wieso sind wir hier im Silicon Valley so innovativ? Wieso kommen all diese neuen Technologien daher und dann rollen sie plötzlich über uns in Deutschland, in Österreich, in Europa und wir reagieren nur. Ja? Jetzt gerade gestern wurde der EU AI Act, also der KI Act, abgesegnet sozusagen. Wir regulieren nur, wir erfinden das nicht, wir regulieren. Und das versuche ich halt für ein deutschsprachiges Publikum in meinen Büchern und Workshops und Vorträgen zu beschreiben.
Du hast den Begriff schon genannt, seitdem oder durch den ich dich kennengelernt habe, nämlich kennengelernt in Anführungsstrichen, denn das Buch Mindset war, glaube ich, eines der ganz frühen deiner Bücher. Und das habe ich damals, als es frisch rauskam, gelesen und seitdem auch das immer so ein bisschen mitverfolgt. Meine Frage an dich, wenn du über so einen langen Zeitraum diese Dolmetscherarbeit praktisch leistest, ich bin mal so mutig und frag mal, was hat sich geändert? Was nimmst du wahr aus dem Silicon Valley sozusagen sitzend mit Blick auf die deutschsprachige Welt?
Wenn ich also beispielsweise, was die Startup-Szene betrifft, das betrachte und Venture-Kapital-Szene, dann hat sich in den letzten Jahren sicherlich doch einiges getan. Als ich noch studiert habe in den 90er Jahren, da gab es den Begriff Startup nicht, oder Venture Capital, darüber hat keiner geredet. Und ich war auf der Wirtschaftsuni auch. Das heißt, dort, wo Leute auch daran denken, Unternehmen zu gründen, hat man nicht dran gedacht. Und als ich dann selber damit das mehr vertraut wurde im Silicon Valley, hat man dann doch auch in Europa sehr, sehr viele Initiativen gesehen. Das heißt, auch das im Silicon Valley ist ja das nicht von heute auf morgen geschehen, sondern es hat halt auch Jahrzehnte an Entwicklungszeit gebraucht. Also in den 50er Jahren hat ja beispielsweise Eugene Kleiner oder besser bekannt als Eugen Kleiner aus Wien Kleiner Perkins gegründet. Der war damals einer von den Fairchild Semiconductors Gründer, der eben gesehen hat bei der Gründung eines solchen Tech-Unternehmens, wo es darum ging, Silicon-Transistoren zu bauen. Das hat keiner verstanden von den Bankern, was das ist. Und er hat gesagt, er als Ingenieur kann das viel besser. Und das waren die 50er Jahren. Das heißt, das sind 70 Jahre, 80 Jahre jetzt, fast dahinter, Venture-Capital-Szene. In Europa ist das halt erst seit einigen Jahren, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre, dass man das hat und hat man noch gewissen Aufholbedarf. Aber das ist sicherlich viel, viel besser, als es noch vor 10 Jahren der Fall war, wo das meiste Funding mehr oder weniger nur durch öffentliche Förderungen kam für Startup-Gründer.
Ich will eine andere Linie noch mit aufzeichnen, die auch aus der Gegend, in der du da gezogen bist, nach Europa geschwappt ist und die meine Branche und meine Arbeitswelt, nämlich der Beratung, das Coaching und ganz speziell ist es die Transaktionsanalyse, der ich sozusagen seit Jahren verhaftet bin, die auch aus dieser Gegend kommt und eine sehr innovative Art der Beratung sozusagen geschaffen hat und heutzutage auch in Deutschland sehr weit verbreitet ist, also verbunden mit Namen wie Eric Byrne, humanistische Beratung, also ganz weit weg von Technologie im Grunde genommen, aber auch aus dieser Gegend. Und wenn man das beide parallel anschaut, dann hat man schon den Eindruck, das scheint ein Ort zu sein, der für solche Innovationen geeignet ist.
Es ist in gewisser Weise, vielleicht darf ich dich kurz unterbrechen, ein Paradox, nämlich auf der einen Seite sehr tech-bezogen, was aus dem Silicon Valley kommt, auf der anderen Seite auch sehr viele Methodologien, die sehr menschenzentriert sind. Denke nur an zum Beispiel Design Thinking. Das ist, hat ja weniger mit Technologie zu tun, als mehr mit einer Art zu denken, zusammenzuarbeiten und neue Ideen zu bringen. Das kommt aus dem Silicon Valley. Ja, das ist IDEO, das ist auch jetzt ein Institut, das von Hasso Plattner finanziert worden ist, dem SAP-Gründer, D-School in Stanford und Hasso-Plattner-Institut in Potsdam macht das ja auch. Auch beispielsweise, wenn ich Delegationen habe und wir besuchen Unternehmen, dann, was denen immer auffällt, ist, wie eng die Leute zusammensitzen in den Räumlichkeiten und sagen, das ist ja pervers. Einerseits kommen so Werkzeuge wie Zoom aus der Gegend, ja. Und dann aber sitzen die in den Startups doch so sehr eng zusammen und arbeiten, sagen wir mal so, ohne Technologie kommunizieren die miteinander. Ja. Und das ist dieses Paradox, dass man doch halt zusammen wieder sitzt, ja.
Genau, mir sagte mal einer, die sitzen so eng zusammen, die müssen Kopfhörer aufsetzen, damit die das Geklacker an der Tastatur nicht hören vom Nachbarn. Wenn sozusagen der gemeinsame Begriff das methodische Herangehen ist und das Innovative in den Methoden, dann gibt es ja sozusagen ganz gute Chancen für meine Branche zum Beispiel, also von der Fachberatung jetzt Rechtsanwalt, Rechtsanwälte, aber eben auch eher die Prozessberater, also die Coaches, Teamentwickler, Organisationsentwickler, die jetzt sozusagen für mich jetzt so ein bisschen in den Fokus kommen mit dem Gespräch mit dir und was die von Technologie sozusagen mitnehmen können, obwohl sie oder eben gerade weil sie so menschenzentriert arbeiten. Es gibt manchmal, das weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch und es wird sicherlich auch nicht anders in Silicon Valley sein, auch manchmal Vorbehalte gegenüber Technologie, dass sie den Menschen entfremdet und unmittelbare Begegnung, zwischenmenschliche eher erkalten lässt.
Ich meine, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde sagen, Technologie hilft uns, gerade solche Technologie, wie wir sie gerade sehen, und künstliche Intelligenz ist eben eines, dass uns Arbeit wegnimmt, die als eigentlich Routinetätigkeit ist und uns damit mehr Zeit lässt, mit Punkten, mit den Menschen qualitative Arbeit zu machen. Ja. Nehmen wir ein Beispiel, wenn der Radiologe nicht mehr selber das Röntgenbild anschauen muss und herausfinden muss, wo ist es, sondern er hat das bereits durch eine KI voranalysieren lassen, dann gewinnt er Zeit oder gewinnt sie Zeit, mit dem Patienten mehr zu reden. Ein Steuerberater, der nicht selber manuell die ganzen Rechnungen eintippen muss, die ganze manuelle Arbeit machen muss und die Maschine macht das für ihn oder für sie, hat man mehr Zeit, mit den Kunden über Steuer Optimierungsmaßnahmen zu reden. Also wie man das besser anlegt, wie man es besser macht. Und genauso sehe ich das auch hier, wenn ich gewisse Routinetätigkeiten nicht, also und auch geistige Routinetätigkeiten nicht mehr machen muss, dann bleibt mir mehr Zeit für eigentlich das Kreative, für das Gespräch mit dem Kunden, mit dem Mitarbeiter.
Nehmen wir mal diesen beiden Bereich und deine Arbeit oder wie du momentan sozusagen deine Selbstständigkeit organisierst oder was man zumindest mitbekommt als Internetnutzer und Buchleser, ist ja ganz ähnlich. Du versuchst, Menschen zu überzeugen, die dich beauftragt haben, die dich fragen, was können wir tun, und hast sozusagen informativen Vorsprung, aber du sollst letztlich einen Prozess begleiten, bestenfalls, dass diejenigen da in Verhaltensveränderungen kommen. Und es gibt die Arbeit mit den Kunden, also mit ihnen zu sprechen, und Technologie mag jetzt so wie bei uns helfen, dass wir uns über große Entfernungen unterhalten können. Und Technologie hilft wahrscheinlich auch, um das, was ein Unternehmer als Selbstständiger noch zu tun hat, eben zu erleichtern. Steuerberater etc. Wenn wir jetzt auf diese neuen Entwicklungen der künstlichen Intelligenzen kommt, die beim Verbraucher und Kleinunternehmer auch angekommen sind mit ChatGPT oder in Deutschland Aleph Alpha. Was kann uns das helfen? Also wo stecken die Chancen drin für jemand, der möglicherweise die Vorstellung hat, ich rede mit Menschen und da kann man jetzt auch keine Maschine helfen. Auf der anderen Seite ist er auch Unternehmer.
Nehmen wir ein paar Beispiele her und reden wir vielleicht erst einmal über diese ganze künstliche Intelligenz, diese generativen KI-Systeme, die gerade so prominent sind. Ja? Was machen die? Diese KI-Systeme generieren offensichtlich aus großen Datenmengen, mit denen sie trainiert worden sind, überraschend gute Medieninhalte, also von Texten zu Bildern, zu Videos, bis hin zu Bauplänen für ein Wohnhaus. Das werden wir sicherlich bald sehen. Das heißt, zum Beispiel ich arbeite für eine Marketingfirma, was heißt eine Agency, ja. Wie ging man da in der Vergangenheit vor? Da hat man halt erst einmal ein Konzept entworfen, ja, wie das ausschauen könnte, hat sich mit den Kunden getroffen, denen mehrere Vorschläge gemacht, dann hat man sich auf eines geeinigt und dann hat man daran gearbeitet, das umzusetzen, also vom grafischen, textlichen, von den Videos, alles das. Das braucht sehr viel Zeit, bis es da ist. Und dann oft in dieser Kommunikation, der zwischenmenschlichen Kommunikation, Missverständnisse. Das heißt, es ist dann vielleicht doch nicht ganz so, wie sich der Kunde das vorgestellt hat. Ja, aber jetzt haben wir schon so viel Zeit reingesteckt. Der Kunde ist doch nur so halb zufrieden und es ist Stress für beide Seiten. Wie geht man jetzt aber mit solchen neuen generativen KIs vor? Wie kann man da vorgehen? Die sind so rasch in der Erstellung von Werbekonzepten beispielsweise, von Werbevideos, dass ich mich mit einem Kunden direkt hinsetzen kann und nicht erst einen Entwurf machen muss, sondern wir geben mal ein, anhand in einem gemeinsamen Gespräch, wie das ausschauen könnte, und ziehen gleich die KI heran und haben gleich die ersten Vorschläge. Und damit arbeitet man sehr viel enger zusammen, glaube ich, an dem ganzen Teil. Das heißt auch der Kunde und das Ganze. Ja, es ist nicht etwas, was ich jetzt abgeschoben habe, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, ja, sondern ich bin dann mich verhaftet, habe meinen Input geben können und nach relativ kurzer Zeit hat man dieses Ergebnis, weil diese Quellen so rasch generieren.
Also das, was ich als Grafikdesigner vielleicht kurz skizzieren kann am Schreibtisch beim ersten Gespräch, das kann ich jetzt schon ziemlich genau ausarbeiten, ohne dass es fertig ist.
Da kann das schon ziemlich genau ausarbeiten, kann das schon knapp, wirklich sehr knapp zu dem machen, wie es vielleicht im Endstadium ausschauen könnte. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo es vielleicht noch klarer wird. Ja. Ich könnte ja auch solche Systeme mit Millionen von Bauzeichnungen füttern. So, und jetzt bin ich im Bauherr, ich möchte ein Haus bauen, komme halt zu einem Architekten, setze mich mit dem Architekten zusammen, erzähle meine Wünsche und der zieht typischerweise eine Reihe von Standardmodellen heraus, die er hat, und dann wird er diskutiert über das Ganze. Und das ist halt alles vielleicht noch AutoCAD, dass man es schon ein bisschen vorzeigen kann, aber es ist schon mühsam, du musst schon sehr viel arbeiten. Und am Ende des Tages gibt es halt mehrere Treffen, wo immer wieder neue Vorschläge kommen, bis man halt dann etwas hat, was man umsetzt. Mit einer, nennen wir sie mal Architektur, GPT, ja, kann ich rangehen und mit dem Kunden gemeinsam eingeben, ich möchte ein Einfamilienhaus mit einer Garage für zwei Autos und hier ist ein Schwimmbad und dieses und jenes. Und das vielleicht im Stil eines Bauhaus mit ein bisschen Gaudi-Elementen reingesprinkelt. Ja. Und dann bringt dann das System 20 Vorschläge. Und dann sagt man, okay, diese drei sind schön, die anderen 17 schmeißen wir weg. Jetzt schauen wir uns mal die drei genauer an. Ja. Und dann verbessert man, feintunet das Ganze. Ja. Und nach einer Stunde hat man dann einen Vorschlag, wo der Kunde sagt, das ist genau das, was ich haben will. Das ist mein Traumhaus. Können wir das jetzt auch noch als Passivhaus machen in Holzbauweise und was würde das kosten? Ja, und dann drückt der Architekt nur mal auf einen Knopf und sagt, okay, Passivhaus, Holzbauweise, setzt das Ganze um und macht gleich eine Materialliste und was das kosten würde. Das heißt, nach einer Stunde, sage ich einmal, fantasiere ich einmal, ne, habe ich mit seinem Werkzeug einen fertigen Entwurf, den ich gemeinsam mit dem Kunden in den Vorstellungen des Kunden gemacht. Und das ist so viel besser. Ich glaube, ich habe eine viel engere Beziehung mit dem Architekten dann und mit dem Kunden, je nachdem, welche Seite man ist, und hat wirklich, glaube ich, ein viel besseres, kollaborativ erarbeitetes Ergebnis.
Es gibt mehrere Abzweigungen. Ich nehme mal die mit dem Vergleich, weil das, was mich daran erinnert hat, an der Beschreibung, ist, wie der Übergang von ich schreibe Arbeiten mit der Hand und das ist so aufwendig, das wieder wegzumachen. Und gerade wenn ich einen Fehler am Ende der Seite mache, dann war das irgendwie katastrophal, dass ich schon irgendwie geguckt habe, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Und in der Schreibmaschine und vor allen Dingen im Computer dann, konnte ich die Texte sofort wieder löschen und sofort ändern. Also ich habe eine andere Form von Texterarbeitung und es geht schneller wieder wegzumachen und da aufzusetzen. Und das klingt mir bei dem hier auch praktisch, also mit dem Architekten das machen oder ich gehe schon nach Hause, also von zu Hause aus und mache die ersten Entwürfe und gehe hin und sag, kannst du das noch ein bisschen hübsch machen oder kannst du das noch ein bisschen aufbreiten? Also auf der einen Seite die Frage von Wertigkeit dessen, was man sozusagen vorher so mit viel Arbeitsaufwand und meistens auch mit viel Ausbildungsaufwand geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob es verloren geht, aber auf jeden Fall ist es, hat dann nicht mehr so diesen fixierten Wert.
Die Frage ist, also hier glaube ich, können wir die Diskussion verlieren, wir damit Fähigkeiten. Ja, Skills. In dir die Fähigkeiten ab, dass du weißt, wie man Pferd füttert und Pferd reitet. Und 120 Jahren, wenn man mitreden wollte, musste man das wissen. Das heißt aber nicht, dass wir es verloren haben. Wir wissen sehr wohl, wie man das heute noch macht. Es gibt ja noch Pferde. Ja, es ist alles aufgeschrieben. Es ist dokumentiert, aber es ist in der heutigen Welt weniger wichtig, das zu wissen. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe technische Chemie studiert. Da hatten wir einen Professor, der hat sich immer beschwert. Ja, die heutigen Studenten, die tun nicht mehr selber mit Proventen herum und kochen im Labor, was ja nicht gestimmt hat, was sie auch gemacht haben. Aber es gab eine ganze Reihe von Werkzeugen, die wir heute hatten, Maschinen, die schon die Analysen für uns gemacht haben. Wir mussten also mit diesen Maschinen umgehen können. Und der hat sich beschwert, dass die nicht mehr das machen, was sie früher gemacht haben, weil das jetzt die Maschine macht. Sind wir damit schlechter Chemiker? Nein, wir sind wahrscheinlich effizientere Chemiker, weil wir bessere Werkzeuge verwenden. Es ist für die Neandertaler genauso. Ne? Wenn sie ein Steinmesser verwenden, sind sie effizienter als einer, der versucht, das Tier mit irgendwie Stöcken oder Händen zu zerreißen. Damit gehen die Skills verloren, die bleiben da, die sind dokumentiert, aber wir haben neue Fähigkeiten erworben.
Telefonnummern merken, das weiß ich, war mit einem Kollegen, der dann sich geweigert hat, sozusagen die einfach abzuspeichern, sondern der wollte sie sich merken, weil das ein wichtiges Skill war, einfach den Kopf zu trainieren. Wir sind ja nicht in unserer Selbstständigkeit oder unserem Leben irgendwie dafür da, Beweis zu führen, dass wir die Dinge, die Skills bewahren müssen und Traditionen. Wir gehen mal ganz einfach in unser individuelles Unternehmertum und sagen, okay, wir haben diese Technologien, die werden wahrscheinlich auch noch ausgefalteter werden. Das ist wahrscheinlich nur ein Anfang, was jetzt mit ChatGPT getestet wurde. Was können wir konkret tun, um diese Dinge zu nutzen? Wo können wir uns die Arbeit leichter machen? Vielleicht an deiner Entwicklung, ne, als Selbstständiger ja auch. Was machst du heute mit diesen Technologien, was du früher nicht gemacht hast mit Technik, sondern vielleicht aufwendiger oder indem du Leute angefragt hast und sie beauftragt hast?
Ja, ich habe ganz konkrete Beispiele. Ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich mache gewisse Dinge, so von Vorträgen halten, Workshops halten, eben auch teilweise Delegationen im Silicon Valley empfangen und verschiedene Programme zusammenzustellen, damit wir Firmenbesuche machen und einen Eindruck kriegen. Ich schreibe aber auch Bücher und blogge auch sehr, sehr viel und verwende natürlich auch Podcasting-Werkzeuge wie eben gerade jetzt und Meeting-Tools. Was ich aber zum Beispiel verwende, ist ganz klar einerseits einmal Übersetzungswerkzeuge wie zum Beispiel DeepL, ja, oder Google Translate für meine Blogs, weil ich die meistens in Englisch und auf Deutsch habe und auch auf Französisch. Ich sehe dann, dass es mir halt viel weniger Zeit kostet, das jetzt auf Englisch zu übersetzen. Das ist ja nicht, dass ich das nicht kann, ich lebe in beiden Sprachen, sondern es ist einfach sehr viel mehr Aufwand, wenn ich da jetzt noch einen längeren Text übersetzen muss. Das andere ist dann wiederum, dass ich zum Beispiel jetzt Bildgeneratoren verwende, um Blogs mit Bildern zu behübschen. Ja, ich kann natürlich eigene Fotos machen, das ist wieder ein eigener Aufwand. Ich kann mir aus irgendwelchen Stock-Repositories mir Bilder runterladen oder ich generiere sie. Und das mache ich halt jetzt auch. Das sind so Teile.
Generieren heißt, du gibst den Text, den du geschrieben hast, in die KI und sagst, mach ein Bild draus.
Nicht ganz. Ich mache eine Prompt-Anweisung, also eine Textanweisung, zum Beispiel in DALL-E oder in Midjourney und gehe rein und sage, ich hätte jetzt gern, was weiß ich, einen Roboter, der Gedichte schreibt, ja, als Illustration für meinen Text. Prompt Textanweisungen für solche KIs zu machen, ist ja wiederum meine eigene Kunst, eine neue Fähigkeit, die man können muss, ja, um das zu verstehen.
Das hast du Bild im Kopf und das würdest du dann gerne auch
sehen. Und er bringt mir dann mehrere Vorschläge, typischerweise 4 Vorschläge bringen diese beiden Systeme und ich nehme dann mir eines heran oder probiere es noch einmal aus, wenn es mir nicht gefällt, verbessere den Prompt und dann arbeite ich noch einmal weiter an dem, indem ich das zum Beispiel erweitere, dass das halt auch passt von der Größe für mein Blog-Überschriftsbild. Ja? Also so arbeite ich heute.
Auf jeden Fall eine Erleichterung. Also gegenüber selber Fotos machen oder gar keine Fotos nutzen. Das gab es ja auch jahrelang.
Eine andere Sache ist natürlich, worauf ich jetzt warte, ist, wir sehen bereits erste Ankündigungen, wie diese generativen KIs in Microsoft Office oder Google Docs integriert werden. Und das würde dann beispielsweise uns erlauben, dass wir zum Beispiel längere E-Mail-Konversationen nicht erst wieder durchscrollen muss durch 20 E-Mails. Wer hat jetzt was gesagt und was ist das Ergebnis? Sondern, dass man die KI das zusammenfasst. Oder eben gleich dann daraus eine Itemliste macht, Agenda macht. Wer macht jetzt was? Was wurde da in diesen 20 E-Mails jetzt diskutiert? Und machen wir vielleicht auch eine PowerPoint-Präsentation aus dem Ganzen, so dass ich das gleich einmal weitermachen kann. Und dann wieder generieren wir Bilder hinein. Und das ist etwas, was Microsoft und Google beispielsweise schon gezeigt haben, in Videos angekündigt haben, das soll jetzt alles noch dieses Jahr herauskommen. Und da sieht man dann schon, wie einem das hier massiv die Arbeit erleichtern wird.
Das heißt, also das ist so einfach wie genial. Ich muss nicht mehr die Akte oder den Prozess oder hier eben den E-Mail-Verlauf nochmal lesen, sondern ich frage dann einfach, was waren die wesentlichen Punkte?
Was sind die wesentlichen 3 Punkte, die da sind und wer, was sind die Action Items? Also wer macht was bis wann? Was ist da herausgekommen und das spuckt er mir aus und ich muss nicht erst durch 20 E-Mails mich durchscrollen, wo vielleicht 5 E-Mails sehen, wo irgendeiner Haha oder Danke oder sowas sagt, ja, oder wo ein bisschen herumfabuliert wird und lange Texte sehen, bis man dann das Wesentliche herausfindet. Ich habe das zum Beispiel gesprochen mit dem CEO von der Schweizer Bundesbahn, dem Franz Steiger, der hat mir erzählt schon im Jänner, er hätte den Geschäftsbericht der Schweizer Bundesbahn, an der er öffentlich ist, durch ChatGPT geschickt und gesagt, sag mir die 3 wichtigsten Punkte. Ja, und auf 120 Seiten hat er die 3 wichtigsten Punkte heraus extrahiert und seine Vorstandskollegen gesagt, das ist genau das, was eigentlich die wichtigen Punkte sind.
Also da wird mir auch sofort nochmal ein ganz neuer Arbeitserleichterungsraum klar, eben zum Beispiel in einer aufwendigen Mediation mit vielen Personen und über viele Sitzungen hinweg, gar nicht, dass man das alles aufnimmt und das durchlaufen lässt, wer was gesagt hat, sondern alleine meine Notizen sind schon immer eine Stunde Arbeit, die ich dann vorher lese nochmal und zu gucken, was war denn wichtig gewesen, was waren die wesentlichen Punkte und das könnte ich sozusagen auch handschriftlich, weil das ein Bild ist etc.,
denke sogar weiter, die ganze Meditation, die du machst oder das Meeting, das du hast, lässt du aufzeichnen, Sprachaufzeichnung machen, das gleich in Text umgewandelt wird und dann lässt du es gleich zusammenfassen in die wichtigsten Punkte. Das heißt, du musst keine Besprechungsprotokolle mehr schreiben und die Zusammenfassung machen und die Aufnahme machen. Die Originaldaten sind hier, sind transkribiert automatisch vom System. Es wird auch hingewiesen, wer hat was gesagt. Zum Schluss kommt man dann heraus, das waren die wichtigsten Punkte, die gesagt worden sind. Und du gewinnst 2-3 Stunden, ja, weil das ist viel Aufwand. Das mag keiner gerne machen, ein Besprechungsprotokoll zu machen. Und da ist KI natürlich ein wunderbares Werkzeug für jeden Einzelnen von uns.
Das führt dann zum Problem des Mindsets wieder und des Erlaubten, zumindest bei den vertraulichen Gesprächen. Da werden wir wahrscheinlich doch noch einiges zu tun haben, aber ich höre sozusagen die verkniffenen Ohren von einigen Zuhörerinnen vielleicht jetzt als Mediatoren, dass man diese Gespräche aufnimmt. Das wird natürlich nicht ohne Zustimmung gemacht, wenn es denn irgendwann mal gemacht wird. Aber allein diese Möglichkeit, dass wir das gesprochene Wort sofort vertexten lassen können in Schriftsprache und dann auch noch zusammenfassen lassen können, wird eigentlich jedem deutlich, was das für eine Arbeitserleichterung ist.
Ja, also definitiv wird einem abgehen, wenn man es nicht mehr hat. Man wird gar nicht mehr sich vorstellen können, wie man früher gearbeitet hat an der Stelle. Und auch diese Vorbehalte jetzt gegen, da hört jetzt einer mit oder in ein System. Ich meine, unser Handy, ja, weiß genau, wo wir sind. Ja. Heute kümmert das kaum mehr die Leute, weil das Handy so einen großen Vorteil bringt für alle. Ja. Und wenn du es nicht machst, dann macht es dein Mitbewerber. Und wenn der weniger Stunden verrechnen kann, das günstiger machen kann, dann hast du keine Chance.
Also ich nehme auf jeden Fall den Hinweis auf den blinden Fleck auf, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass in vielen Mediationen, wo also wirklich Konfliktparteien zusammenkommen und was besprechen, was höchst vertraulich ist, dass dort vorher die Handys abgegeben werden und nicht mit in den Raum genommen werden. Und allein da ist sozusagen tatsächlich ein blinder Fleck hinsichtlich dessen, was aufgenommen, vertraulich, was irgendwie die Möglichkeit hat, für andere zu hören. Aber ich denke auch an die eigene Geschäftsentwicklung. Also ich habe, das war noch vor der Pandemie, mit vielen Leuten Workshops durchgeführt. Wie kann ich mich aufstellen? Was ist mein Business? Wie sieht der Markt aus? Etc. Klassische Strategie-Workshops in einem kleinen Unternehmen. Und alleine diese 3 Tage, die wir dort gesessen, gedacht und uns die Köpfe da heiß gesprochen haben, war oft dann später, wie war das gleich nochmal? Und wir haben dann Fotos gemacht und wie man das halt so macht, auch mit Metaplanwänden und alles aufgeschrieben. All das lässt sich dann einfacher zusammenfassen und so aufbereitet, dass man gar nicht mehr wiederfindet, sondern man gibt einfach den Prompt ein und sagt, hey, liebe KI, Assistent, Companion, was auch immer der Name ist, sag mir doch nochmal, was wir zu dem Punkt gesagt haben.
Nicht nur aufbereiten, ja, sondern vorbereiten. Das heißt, du gehst auch nicht mehr blind rein und sagst, jetzt machen wir 3 Tage so einen Workshop, was die Strategie fürs Unternehmen sein könnte in der Branche X, sondern du gehst ran und bereitest dich mit so einer KI vor und sagst, gib mir mal die wichtigsten Punkte über momentane Strategien in der Branche aus und schlag vor, wie man einen solchen Strategieplan macht. Das ist natürlich nicht vollständig richtig vielleicht oder nicht vollständig passend, aber es ist ein guter Startpunkt.
Ein Ansatz,
und man vielleicht dann auch Sachen, wo man sagt, man könnte rangehen und sagen, ist ja nicht nur, gib mir was raus, sondern ich könnte auch sagen, was würde du als Mediator, ja, oder jemand, der seinen Workshop leitet, was würde der Geschäftsführer an Fragen stellen? Das kann man ja auch diese KI fragen. Ja. Ich bringe hier ein Beispiel. Ein Freund von mir, ehemaliger SAP-Kollege, der SAP-Entwickler ist, dessen Schwiegermama ist jemand, die über 70 ist, ja. Also eine ältere Dame. In meinem Alter jetzt komme ich schon nahe in dieses Alter auch, wo ich dann sage, okay, das ist vielleicht noch jung, ja. Also eine Dame mit sehr, sehr viel Erfahrung im Mergers and Acquisitions von Banken. Sie arbeitet also für eine Bank, die immer wieder Banken, andere Bankeinrichtungen, Finanzinstitute aufkauft. Und bei diesen Mergers and Acquisitions müssen halt gewisse Due Diligence gemacht werden. Also das heißt, wo, ja, abhängig vom Land, in dem sie sehen, nach welchen Bankenregularien orientieren sich die, wo sind Lücken, was muss man machen.
Eine Lageeinschätzung.
Lageeinschätzung, damit macht man weiß, wenn man die Bank gekauft hat, was muss man machen, damit man das Risiko ist vermeidet und was jetzt zu füllen ist an Lücken. Und sie, das ist nochmal eine Arbeit, die hunderte Seiten umfasst, die sie machen muss, geht über mehrere Wochen oder Monate, bis es da ist. Und sie hat, als sie ChatGPT zum Beispiel gekriegt hat, hat sie das gleich einmal verwendet. Sie als Expertin hat das System für die Fragen gestellt, das System hat die Sachen ausgespuckt, was es so gefunden hat. Das ist da durchgegangen, hat als Expertin das natürlich korrigiert, verbessert, gleich genommen, in ihr Dokument gebracht und hat so innerhalb von 3 Tagen ein mehrere hundert Seiten starkes Dokument eben der Due Diligence in diesem Bankenbereich gemacht. Und nicht nur das, sie hat daraus sofort auch eine PowerPoint-Präsentation für die Präsentation beim Vorstand gemacht und sie hat eben dann dieses Red Teaming gemacht, das heißt, dass sie sagt, okay, was würde jetzt der Vorstand an Fragen stellen, wo ich noch Lücken habe, und hat eben ChatGPT auch diese Frage gestellt, dass es mit kritischen Fragen hochkommt in diesem Teil, ja, was könnte der Vorstand fragen. Das heißt, ich habe ja Möglichkeiten, bei dieser KI nicht nur Sachen zu machen, sondern erkläre es mir so, ob ich ein 5-Jähriger wäre oder frage jetzt, was würde ein Experte fragen? Damit habe ich eine viel schusssichere Präsentation und Dokument gemacht und Fragen schon im Vorhinein vorbereitet, die ich dann gar nicht mehr behandeln muss, weil sie schon da drinnen sind. Und das ist bei einem Workshop, den du machst oder den andere machen, auch möglich, dass ich bereits viel besser vorbereitet komme für die Branche, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, als ich das in der Vergangenheit hätte können.
ChatGPT und Bard, und das ist alles so eine KI, aber es wird sozusagen diese Kombination geben, also bestimmte KIs haben bestimmte Aufgaben und die, wenn man die kombiniert sozusagen, wird man noch mehr Arbeitserleichterung hinbekommen. Man muss halt die Kanäle öffnen. Kannst du das nochmal so ein bisschen verdeutlichen, was da an Möglichkeiten auf uns zukommt und wie das vielleicht in einfachen Worten funktioniert?
Wir reden ja heute, wenn wir von ChatGPT zum Beispiel reden, ja, oder Midjourney und DALL-E und all diese KIs, die verschiedenste Dinge machen, reden wir von sogenannten einzelstehenden KIs. Das heißt, die isoliert sind, wo man durch Textanweisungen etwas macht. Jetzt hat aber OpenAI, der Hersteller von GPT-4, ChatGPT und DALL-E, der hat eine API, eine Programmierschnittstelle freigegeben. Das heißt, ich kann jetzt rangehen und ChatGPT in andere Werkzeuge integrieren. Nehmen wir ein Beispiel heran. Ja? Das heißt, ChatGPT, vielleicht muss man noch erklären, GPT-4 ist ein großes Sprachmodell, das optimiert darauf ist, Sätze zu vervollständigen. ChatGPT ist optimiert darauf, basierend auf denselben Daten, dass es eine Konversation mit dir führt, ein Gespräch mit dir führt. So, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Flug bei Lufthansa, den du verschieben möchtest 2 Tage später. Also das heißt, den Rückflug auf 2 Tage später, das heißt, das Hotel verlängern 2 Tage und den Mietwagen auf 2 Tage, um 2 Tage vermieten. Was bedeutet das heute für dich? Du rufst an bei Lufthansa, hängst einmal 45 Minuten in der Warteschleife, bis endlich ein Mensch rangeht.
45 Minuten brauchst du nur. Das ist ja, du machst die Augen.
Also Erfahrungen sind unterschiedlich. Ich nehme mal den Best-Case-Fall an. Ja? 45 Minuten nur, ja, die du in der Warteschleife hängst. Dann endlich hast du es umgebucht, nach einer Stunde bist du fertig. Jetzt hast du aber immer noch das Hotel und den Leihwagen umzubauen. Was ist, wenn du das jetzt über eine KI, eine autonome KI, einen Assistenten machen kannst, den du losschickst? Und zwar, indem du eben mehrere KIs und andere Systeme zusammenbringst. Und zwar, du nimmst ChatGPT als Konversationsding, dann musst du natürlich dort anrufen mit der Lufthansa. Das heißt, du brauchst Zugang zu einem Telefon, zu einer Telefonanlage für das System. Du brauchst Übersetzung des Textes in Sprache. Das heißt, du nimmst eine Sprach-KI, die das in Sprache, in natürliche Sprache umsetzt. Und dann verbindest du das noch mit deinem Airline-Account und mit deinem Hotelreservierungssystem, also irgendwas, Booking.com oder Orbitz oder was auch immer du verwendest. Vielleicht mit deinem Konto, so dass eben dann noch, wenn die Gebühren sind, dass es gezahlt wird, Kreditkarte hinterlegt wird. Und verbindest das als ein System und dann gibst du dem System die Aufgabe und sagst, okay, buch den Flug um 2 Tage mit möglichst wenig Kosten und buch auch das Hotel und den Mietwagen um. Und dann geht das System nach einer Stunde zurück und hat das gemacht.
Das heißt, diese ganzen Accounts in den verschiedenen einzelnen Softwareanwendungen, die ich momentan in solchen Fällen habe, werden Verbindungsstücke öffnen und den Kunden erlauben, das zu kombinieren oder zumindest die Daten durchfließen zu lassen?
Diese Programmierschnittstellen erlauben uns dann wirklich in vernünftiger Weise verschiedenste Systeme, Software-Systeme, KI-Systeme miteinander zu verknüpfen, um dir eine Aufgabe zu geben. Ich könnte noch weitergehen und sagen, ein anderes Beispiel vielleicht. Ja, ich gehe ran und sage, okay, ich möchte, es hat einer eine Aufgabe gemacht und gesagt, ich habe 100 Euro im Konto und ich möchte 100.000 Euro draus machen. So, KI, was würdest du vorschlagen, was man legal machen könnte? Und ich bin deine Schnittstelle, das heißt, ich helfe dir mit anderen Systemen, dich zu verbinden. Und dann hat er sie verbunden mit zum Beispiel einem Webserver, sodass das System hat vorgeschlagen, dass man T-Shirts verkauft mit verschiedenen lustigen Sprüchen. Die Sprüche hat die ChatGPT generiert, ja, drückt man drauf und hat einen Webserver, hat also die HTML-Seiten und die Java-Seiten alles gemacht. Also das ist ja auch Sprache, das heißt, ChatGPT kann Code erzeugen und Zugriff auf einen Webserver, sodass die Programmierfiles dorthin deployed werden können, also installiert werden können und dann betreibt er das und er optimiert das auch. Das heißt, er iteriert drüber in Kreisen, um zu schauen, ob das Code auch funktioniert, ob das alles sauber ist, bis er halt dann ein Kriterium erreicht, einen Wert. Das sind so Dinge, die ich machen kann. Umgekehrt beispielsweise als Firma bei Lufthansa könnte ich jetzt reingehen und sagen, du hast schon gesagt, 45 Minuten ist eine kurze Zeit offensichtlich bei Lufthansa. Das Problem, Engpass sind natürlich die Menschen, die man dort hat. Man hat zwar, glaube ich, mehrere hunderttausend
die Kosten, die verursachen für die Unternehmung.
Die Kosten verursachen mehrere hunderttausend Menschen,
immer mit guter Laune.
Support arbeiten,
ja, immer mit guter Laune.
Sind, dann allein in Deutschland arbeiten. Aber es ist also keine sehr, sehr tolle Arbeit und auch nicht sehr hoch bezahlte Arbeit. Und es sind eigentlich alle immer irgendwie unzufrieden. Aber was ist, wenn ich jetzt umgekehrt hier wiederum eine KI dahinter setzen kann? Zum Beispiel eine Gesprächs-KI wie eben ChatGPT. Auch sie mit einem Sprachausgabe verbinde, Telefonsystem, dem Buchungssystem bei Lufthansa. Und der hebt sofort ab. Ja, das heißt, ich habe sofort Kontakt mit jemandem. Und ich kann das beliebig skalieren. Ich kann von gerade 100 Agenten bis zu 20.000, weil gerade irgendwie was Großes ist und jeder umbuchen will, machen und habe das sofort. Und am Ende des Tages, wenn dann mein Assistent mit dem Assistent von Lufthansa spricht, dann brauche ich gewisse Dinge nicht mehr, wie zum Beispiel, dass es wirklich Sprache synthetisiert, sondern die sind direkt miteinander verbunden und machen das. Und das sind die neuen Sachen, die man sehen wird.
Guck mir gerade so an, was ich so momentan an Arbeit habe. Und da fällt mir dann doch einiges ein, wo ich sage, das könnte leichter sein. Auch zum Beispiel für meine Mitarbeiterin, die dann doch auch nochmal andere Arbeit angehen kann. Vielleicht noch ein Blick zum Schluss für Arbeiten, die wir einfach gar nicht gemacht haben, weil sie außerhalb unserer Reichweite waren. Was ist noch drin für jemanden, ne, auch wie dich, der viele Tools sozusagen auch von der Pike auf gelernt hat? Was ist für dich momentan, wo du sagst, da kann ich auch als Einzelner mit wenig Aufwand, aber hohem technologischen Einsatz Dinge angehen, die bisher undenkbar waren?
Ich habe ja schon gesagt, ich verwende das zum Beispiel, Bilder zu generieren. Ja. Ich bin jetzt nicht der große Maler, ganz im Gegenteil. Künstler zu sein erfordert halt auch viel Zeit, die man investieren muss. Oder denke daran, dass ich vielleicht eigene Musik komponieren möchte. Ich habe vielleicht Ideen. Ja. Das heißt, ich kann hier eine Kreativitätsexplosion sehen. Wir wünschen uns eigentlich Schönes oder Kreatives. Sehr viele unserer heutigen Tätigkeiten sind Routinetätigkeiten, die uns davon abhalten, eigentlich wirklich das zu machen, was wir vielleicht machen wollten. Nimm einen Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt, was macht der normalerweise? Der setzt eigentlich immer dasselbe Standardformular auf, ja, und da tauscht er halt Namen aus und Preise und Adressen und ein Datum, ja, also ein Vermietvertrag beispielsweise oder sonstige Erbschaftsverträge und so weiter. Das heißt, das sind Standardaufgaben, die man ersetzt, Routineaufgaben. Auch in der kreativen Kunst, ja. Man macht mal gewisse Dinge immer, also ich, wenn ich das jetzt malen muss, ja, habe ich eigentlich sehr viel Routinetätigkeit, indem ich da male. Ja. Als Programmierer, das auch eine kreative Tätigkeit ist, mache ich auch immer wieder dieselben Aufgaben, nämlich ich programmiere Routinen, die mir Daten aus einer Datenbank, also Tabelle lesen, hineinschreiben, darstellen. Das ist Routinetätigkeiten. Ja. Das ist nichts, hat nichts mit großartiger Kreativität zu tun. Wenn die KI das kann, mir das abnehmen kann, habe ich mehr Zeit, mich für die kreativen Tätigkeiten tatsächlich zu beschäftigen. Das ist ein weiteres Werkzeug und ermöglicht auch Leuten, die mit den bisherigen Werkzeugen nicht umgehen können, aus zeitlichen Gründen, weil sie nie die Möglichkeit hatten, erlaubt es plötzlich auch da, kreativ zu werden, Kreativität zu zeigen. Ich bringe vielleicht ein Beispiel, um das zu illustrieren. Derselbe Freund hat mir nämlich eine andere Geschichte erzählt, von der Schwiegermutter, der ich erzählt habe. Ja, seine Tochter, 5¾ Jahre, Februar 2023 gewesen, kommt in sein Zimmer gelaufen mit einem aus Lego gebauten Nintendo Controller, also ein Videospiel-Controller, ja. Und ganz stolz zeigt sie ihm das, was sie da gebaut hat. Und er fragt sie, was machst du denn damit? Und sie sagt, na, ich habe ein Spiel, das heißt Lavaball. Ja, da kommt ein Lavaball heruntergerollt von diesem Vulkan und ich muss ausweichen. Ich muss da springen und herumlaufen, drüber hüpfen und so weiter. Genau. Und er sagt, wollen wir das jetzt umsetzen als richtiges Videospiel? Und sie, wie, na was, na wer? Ne? Sagt, na schau her. Und ging heran, hat ChatGPT mit einer Stimm-KI verbunden, so dass sie, weil sie ja 5¾ Jahre alt ist, kann sie noch nicht richtig schreiben und so weiter und programmieren schon gar nicht und ist auch gar nicht an Technologie interessiert. Und er hat eine Sprach-KI gemacht, wo sie dann den Text eingeben konnte durch Sprechen. Und dann hat das System halt die Regeln einmal erstellt mit ihr gemeinsam. Dann hat das System den Code erstellt. Dann hat sie gemerkt, okay, sie muss noch hier präziser werden bei einigen Regeln. Was passiert? Genau, was, wann? Sie hat die Grafiken erzeugt. Also sprich, Farbe war ganz wichtig natürlich beim Mädchen für so ein Loverball, wie es richtig brennt und die Farben da sein müssen. Und nach einer halben Stunde hatten sie ein fertiges Videospiel. Jetzt überlege mal, was das mit einem 5¾ Jahre alten Mädchen macht, das nicht programmieren kann, das noch nicht richtig lesen und schreiben kann, das sich nicht für Technik interessiert. Für die gibt's keine Grenzen mehr. Ja, die hat gesehen, sie kann ihre Kreativität ausleben, so etwas machen. Und ja, für uns als alte Scheißer, ja, ja. So bedeutet das, wenn ein 5¾ Jahre altes Mädchen das kann, dann können wir das noch lange. Ja, das heißt, wir sollten uns nicht fürchten davor.
Da bleibt mir glatt die Sprache weg.
Ich muss dazu sagen, ich verstehe jeden und jede, die momentan etwas überwältigt ist und nicht weiß, wo sie beginnen sollen, wenn sie über KI, generative KIs hören. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jahren mit KI, habe auch schon ein Buch geschrieben. Ich arbeite gerade am nächsten Buch, Kreative Intelligenz, ja. Und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen, weil so viel gerade passiert. Ja, da ist gerade eine Explosion an Werkzeugen, eine kambrische Explosion an Werkzeugen, die gerade zum KI herauskommt. Es ist aber oft viel einfacher, als man denkt. Ich hatte erst vor einigen Tagen einen Workshop mit einer großen österreichischen Tageszeitung. Und am Abend vorher saß ich noch mit dem Geschäftsführer zusammen und ich habe ihm erzählt, na, wir werden dann am nächsten Tag werden wir ein Video machen, wo das Bild generiert ist einer Person, die Stimme generiert ist, der Text generiert ist und dann haben wir ein Video, wo diese Person spricht und diesen Text sagt mit Musik. Und er lacht nur so als, ja, du erzählst mir das Märchen, Mario, ja. Nächsten Tag, der Workshop war angesetzt von 9 bis 16 Uhr, 12 Uhr hatten sie das alle. Die waren baff, weil das so einfach war. Ich würde also das heißt, zuerst einmal, es ist sehr viel einfacher, als ihr denkt. Man muss nicht groß was installieren, diese Werkzeuge. Es gibt eine ganze Reihe von nur Links, wo man einfach loslegen kann. Ja, also gerade ChatGPT. Man suche ChatGPT, geh auf die Website, gib mir mal den ersten Text ein und schon hat man was.
Ich habe geguckt, wo die deutsche Version ist dieser Seite. Ja. Weil es war alles in Englisch geschrieben und ich dachte, ich will aber erstmal Deutsch probieren und ich habe es nicht gefunden, bis ich dann gegoogelt habe und sagte, du kannst einfach eingeben, jede Sprache, die du willst, ist egal.
Genau, ich gebe einfach auf Deutsch ein und das macht es auch. Ja, du kannst die App runterladen, es gibt eine ChatGPT-App für die Smartphones, also fürs iPhone momentan, glaube ich. Ja. Und das ist so wie Google damals. Ne? Jede Suchmaschine hat sehr komplexe Seiten gehabt, das Suchfeld war echt versteckt und Google hatte dieses Suchfeld und die Leute haben bei diesen Tests gewartet, weil sie gemeint haben, es lädt noch. Ja. Genauso ist es hier, ist wahrscheinlich jetzt dir ergangen. Ja. DALL-E ist ähnlich einfach, ja, dass man hier mal beginnt, was einzugeben, auszuprobieren. Midjourney, andere Werkzeuge sind ein bisschen komplexer, da muss man sich einmal durchlesen, weil die noch nicht so benutzerfreundlich sind. Aber einfach einmal ransetzen, Video generieren, ja, beispielsweise die -ID.com, ja, mit dem kann man solche Videos erzeugen, wo jemand spricht. Man ist völlig baff, ja, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn man diese Hürde mal überschritten hat, nämlich einen Browser-Link aufzumachen und auszuprobieren, dann versteht man so langsam, was man da für mächtige Werkzeuge heute in der Hand hat. Wir sind natürlich am Anfang von dem Ganzen, ja. Das heißt, was wir heute sehen, sind oft große Sprachmodelle, die diese Firmen haben, die über den Browser laufen. Wenn ich aber ein Unternehmen habe und ich sage, naja, eigentlich möchte ich aber meine eigenen Daten da reingeben, ich möchte das aber nicht, dass das bei diesen großen amerikanischen oder chinesischen Herstellern ist. Man kann diese Modelle auch herunterladen. Ja, es gibt einige Open-Source-Modelle, die man runterladen kann, lokal installieren kann und dann mit seinen eigenen Daten trainieren kann. Und dann hat man beispielsweise eine Sascha Weigel GPT, ja?
Mit einer hatte der Kollege Peter Hense angedeutet, dass das nicht mehr lange dauert, dass es auf den Handys lokal abgespeichert ist und ich mit meinen eigenen Daten sozusagen die Dinge füttere und dann eben die Texte generieren lassen kann, je nachdem, wie viel Daten ich habe. Das ist schon dann erstaunlich, weil dann habe ich nicht mehr das Problem, dass datenschutzrechtlich beziehungsweise auch eigentümerrechtlich.
Exakt. Wird natürlich auch gefahren, ne, weil heute sehr viele dieser Hersteller sogenannte Guardrails einbauen, also Sachen, die man nicht machen kann. Ich bringe ein Beispiel mit Midjourney beispielsweise. Ich kann so ein Bild machen von Wikingern, die ein Selfie machen am Boot. Ne. Ich kann aber nicht rangehen und sagen, okay, jetzt machen wir dasselbe mit Nazis, ja, die in einer Bierhalle feiern oder mit nackten Frauen. Ja. Das sind sogenannte Grenzen gesetzt, was das System macht. Wenn ich das aber natürlich jetzt lokal bei mir installiere, dann könnte ich alles machen. Ja. Und das sind natürlich gewisse Gefahren, die hier auch hochkommen, die man nicht vergessen darf. Aber der Vorteil wäre, dass ich Bloomberg beispielsweise, die große Finanzwebsite, hat seine 40 Jahre Daten in eine eigene Bloomberg GPT reingeladen. Und kann damit zum Beispiel eine Sentiment-Analyse machen von Meldungen aus den Nachrichten oder von der Zentralbank amerikanischen und dann herausfinden sehr rasch, welche Aktien werden davon betroffen und kann entsprechend handeln und reagieren auf das Ganze. Das heißt, wir werden sehr viele solcher Nischenanwendungen sehen und eben auch vielleicht wirklich für Tageszeitungen, dass die ihre Jahrzehnte an Publikationen reingeben. Und man könnte rangehen und sagen zum Beispiel, ich habe eine Tageszeitung und ich könnte das jetzt vielleicht auch in mehreren Sprachen machen, das heißt automatisch auf Türkisch übersetzen. Oder ich könnte sagen, mach das vielleicht in einer einfacheren Sprache automatisch für 14-Jährige oder 5-Jährige, sodass auch Leute, die vielleicht Leseverständnisschwierigkeiten haben, das besser verstehen. Oder ich mache es gleich als Video. Und plötzlich habe ich neue Medieninhalte, die ich generieren kann. Und das natürlich für mich auch privat. Ich kann automatisch als Mario Herger oder du als Sascha Weigel kannst deine Webseite mehr in Sprachen, mehrere Niveaus anbieten mit mehreren Medienformaten, ohne dass du jetzt mehr Aufwand hast.
Ich bin angeregt. Vielen Dank, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Das war hochinteressant und hat einen Ausblick gegeben, ganz praktisch auch, was möglich ist, was wahrscheinlich auch ist. Und die einzige Stellschraube bin ich selbst. Ich kann entscheiden und von vornherein sich dem zu verschließen, ist wahrscheinlich unternehmerisch keine kluge Idee. die Vorstellung, genau, das hat keinen Einfluss auf mein Business, auf meine Arbeit. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das ein Irrtum ist.
Man betrachtet das vielleicht so, dass es wie 1997 der Internetbrowser gekommen ist und das Web für alle zugänglich gemacht hat. Diese KIs machen jetzt die KI für alle zugänglich.
Ja.
In der Situation sind wir, das heißt, was das Internet gemacht hat mit uns, wissen wir. Die KI legt jetzt noch einmal eins drauf. Das heißt, wir müssen uns alle damit beschäftigen.
Das ist deutlich geworden. Vielen Dank, Mario. Und bis alsbald mal wieder, sage ich.
Danke, Sascha. Servus.
Servus. Ja, das war mein Gespräch mit Dr. Mario Herger, Trendforscher aus dem Silicon Valley, ursprünglich aus Österreich und für die deutschsprachige Welt seit Jahrzehnten bekannt, um neue Technologien in die Alltags-, vor allem aber in die Wirtschaftswelt transformieren zu können. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die neuen Technologien, speziell die Entwicklungen um künstliche Intelligenzen für Selbstständige, für Einzelberater, für kleine Beratungsunternehmen bedeuten kann, welche Arbeiten jetzt erleichtert werden oder auch ermöglicht werden und gewissermaßen auch in naher Zukunft abgenötigt werden. Denn diese Werkzeuge erlauben es doch, das Thema Sichtbarkeit und damit der Ausgangspunkt für Beauftragungen noch stärker in den Fokus zu rücken und dann auch die Beratungsarbeit, die Vorbereitungsarbeit für konkrete Aufträge, aber auch die Nachbereitungsarbeiten noch einmal mit einer ganz anderen Erleichterung und vor allen Dingen, so schien mir auch, mit einiger Verbesserung durchführen zu können. Also so sehr meinetwegen die Fotoprotokolle von Metaplanwänden schon den Geruch von gestern haben, so aufbereitet können mit künstlichen Intelligenzen in Zukunft die Inhalte von mehrtägigen Workshops werden, dass dort auch auf jeden Fall Chancen liegen für gute, qualitativ hochwertige Beratungen. Das entbindet freilich nicht uns als Berater, als Mediatoren oder auch als Coaches, das Kerngeschäft zu beherrschen. Das wird sicherlich nicht dadurch ersetzt werden können. Aber das, was alles dazugehört, wenn man das als unternehmerische Tätigkeit begreift. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier im Podcast Gut durch die Zeit. Ich verabschiede mich mit besten Wünschen und der Bitte um Feedback. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass doch eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business, damit auch andere diesen Podcast finden, die ihn noch nicht kennen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.